Guten Morgen, ein gesegnetes Osterfest wünsche ich euch. Wie gut, dass Jesus nicht im Tod geblieben ist, sondern jetzt lebt. Da kam ich doch gestern in Rewe, hatte so in der Tasche meinen Ball dabei und wollte den in die Apfelkuhle reinlegen. Ja? Und ich komme, und ich hatte mir was ausgesucht, und ich komme dahin und dann liegt da schon einer. Ja? Dann habe ich es so in Birnen gelegt. Also wunderbar, die Äpfel sind die Bälle sind verteilt. Sehr, sehr cool. Könnt ihr auch, ich mache das gleich auch nochmal beim Kreuzweg, unten zu jedem Kreuz oder so. Also 2000 Bälle sind fast schon unter die Leute gekommen. Ihr könnt diese Woche auch noch weitermachen, weil wir haben ja die beste Botschaft der Welt wirklich weiterzugeben. Und nutzt das auch in dieser 7. Passionswoche, die wir gemeinsam miteinander verbringen. Ja, am Freitag haben wir uns noch mit Tod und mit Grab beschäftigt und auch irgendwie in einer traurigen Grundhaltung gebetet, auch gemeinsam Abendmahl gefeiert. Und mich erinnert die Karfreitagsstimmung immer an die Momente, wo ich selbst an einem Grab stehen musste. Trauernde Menschen um mich herum, die Erinnerung an Verlust von einem geliebten Menschen, das Gefühl auch von Niederlage, auch von Endgültigkeit. Aber heute stehen wir vor dem Grab und es ist leer. Ein Grab, was von der Erkenntnis von einem übernatürlichen Geschehen umgeben wird. Ein Grab, das verdeutlicht, dass Jesus Christus das Grab und den Tod besiegt hat. Und ein Grab, das schon damals vorausahnen ließ, dass seine Nachfolger ebenso den Tod überwinden können. Wenn ich daran denke, dann werde ich direkt irgendwie mitgerissen von Optimismus und von Begeisterung über die Auferstehung von unserem Herrn Jesus Christus, den Dreh- und Angelpunkt des christlichen Glaubens. Weil wenn Jesus einfach nur ein weiterer guter Mann mit einigen guten Ideen, das glauben ja manche, und ein paar guten Lehren war, der zwar behauptete, Gottes Sohn zu sein, der aber dann doch gestorben ist und im Grab auch geblieben ist, ja, dann hätte die Welt ja eigentlich nur einen weiteren Möchtegern-Messias gehabt, der aber noch tot ist. Wenn Jesus aber all die Dinge während seines Lebens getan hat und dann das Grab besiegt hat, dann reden wir hier über was Übernatürliches, das Auswirkungen für alles und für jeden hat. Und genau darüber möchte ich heute Morgen mit euch sprechen, die Auswirkungen von der Auferstehung von Jesus Christus. Und ich will das heute Morgen ein bisschen interaktiver gestalten wie sonst. Ich habe euch ja schon diese kleinen Krishona-Logos auf euren Platz gelegt. Übrigens habe ich gelernt, die in der Schweiz sind nur rot. Deutschland ist grau und rot, ja, wusste ich noch nicht, aber ich lerne dazu. Also die Dreiecke habt ihr da und will die Postkarten mit einbeziehen, weil wie viel ihr aus dieser Erfahrung jetzt von heute Morgen mitnehmen könnt, das hängt von eurer Bereitschaft ab, darauf einzugehen. Und ich habe für euch alle noch eine Postkarte drucken lassen mit den Worten: Dein Leben ist bedeutsam. Weil das an Karfreitag und an Ostern genau das ist, worauf es hinausläuft. Dein Leben ist bedeutsam. Es ist bedeutsam genug, dass der Gott des Universums, das müsst ihr euch mal vorstellen, seinen eigenen Sohn hat sterben lassen, damit du mit dem eine Beziehung eingehen kannst. Oder ein bisschen frommer ausgedrückt, er hat das Blut seines einzigen Sohnes vergossen, um dich zu erlösen. Er hat ihn von Toten wieder auferweckt, damit du eines Tages eine ganz ähnliche Auferstehungskraft erleben kannst. Wie bedeutsam ist dein Leben? Es ist, glaube ich, bedeutsamer, als du denkst. Und deshalb möchte ich heute Morgen über dein Leben sprechen und darüber, was dein Leben bis heute, bis zu diesem Zeitpunkt beeinflusst hat. Und ich möchte auch darüber sprechen, was dein Leben in der Zukunft beeinflussen kann. Und deshalb will ich euch einige Fragen stellen. Und alles, was ihr tun müsst, also es ist jetzt nicht total Action, ja, alles, was ihr tun müsst, Corona-konform, ist die Antworten in die kleinen Dreiecke einfach einzutragen. Also ganz simpel. Wir starten mal mit der obersten Reihe der Dreiecke und ich nenne die Reihe mal die kleinen Tode. Ihr müsst also einfach nur eine Zahl in die Dreiecke eintragen. Und die erste Frage, die ich euch stellen will heute Morgen ist: Wie alt warst du, als du den Tod eines dir nahestehenden Menschen erfahren musstest? Weil es ist ja so, wenn ein Mensch stirbt, den wir sehr lieb haben, dann prägt uns das ja ziemlich. In Umfragen steht der Tod von einem geliebten Menschen immer ganz weit oben, wenn nach einem traumatischen Erlebnis gefragt wird. Wie alt warst du, als jemand, der dir ganz nahe gestanden ist, gestorben ist? Mit 7 Jahren habe ich an meiner ersten Beerdigung teilnehmen müssen. Mein bester Freund, mein Opa, also der mit dem schwarzen Karfreitagsanzug, ich habe von dem erzählt vor zwei Tagen oder drei Tagen, der ist da gestorben. Und neben dem Trauma, auch meinen Opa für immer verloren zu haben, sagte auch noch ein Elternteil von mir an dem Tag, du bist an Opas Tod schuld, weil du ihn so viel geärgert hast. Eine schlimme Sache für einen Siebenjährigen. Und ich habe zum ersten Mal verstanden in meinem Leben, Menschen leben wohl nicht ewig. Bis dahin dachte ich das noch. Und ich habe mich gefragt, wie geht's denn dann eigentlich weiter? Wo gehen denn dann die Menschen hin? Und am nächsten Osterfest, an meinem Geburtstag im Mai oder an Weihnachten, wenn wir dann alle als Familie wieder zusammenkamen, blieb ein Stuhl am Tisch leer. Und ich weiß noch, wie ernst sich alle angeguckt haben und wie wir uns hingesetzt haben und festgestellt haben, dass jemand von uns an diesem Feiertag nicht mehr dabei ist. Das ist ein ganz seltsames Gefühl. Und es wirft für alle die Frage auf, wohin gehen denn die Menschen eigentlich, wenn die sterben? Ist dann alles einfach nur fertig oder passiert da irgendwas noch? Und wie können wir uns denn sicher darüber sein? Und es ist ein sehr prägendes Erlebnis im Leben, wenn ein geliebter Mensch von uns geht. Also das war die erste Frage. Wenn du nichts drinstehen hast jetzt und sagst, weißt du, keiner, der mir wirklich nahe stand, ist bei mir jemals gestorben, dann schreib einfach in das Dreieck jetzt, danke Gott. Okay? Jetzt kommt die zweite Frage, also das zweite Dreieck oben auf der von oben rechts. Kannst du dich erinnern, wie alt du warst, als dich jemand zum ersten Mal durch eine falsche Entscheidung verletzt hat? Wie alt warst du, als eine andere Person eine Entscheidung getroffen hat, die schlechte Auswirkungen auf dein Leben hatte? Mit eurer Hilfe hören wir uns mal ein paar reale Statements zu dem Thema an. Danke an all die spontanen Unterstützer. Ihr wusstet ja vorher noch nichts davon. Wir hören also jetzt ein paar Stimmen von Menschen, die dachten, sie könnten ihr Leben einfach so leben, ohne dass sie von anderen Menschen verletzt werden.
Ich kann mich nicht daran erinnern, meinen Vater vor meinem 15. Lebensjahr gesehen zu haben. Er war immer so beschäftigt. Der Schuldirektor sagte meinen Eltern, ich werde nicht schlau genug, um auf das Gymnasium zu gehen.
Als mein bester Freund und Geschäftspartner Geld unserer Firma veruntreut hat, habe ich alles verloren.
Meine Eltern ließen sich scheiden, als ich 6 Jahre alt war.
Mein Trainer lässt nur seine Lieblinge spielen.
Ich habe zu viel getrunken und meine Familie verloren.
In der dritten Klasse haben sich alle über mich lustig gemacht. Jeden Tag.
Aber wisst ihr was, danke, nur ganz wenige kommen durchs Leben, ohne dass wir durch die Entscheidung von anderen Menschen Konsequenzen für unser Leben zu tragen haben. Also schreib einfach auf, wie alt warst du und erinnere dich einfach nochmal an die Entscheidung von dieser anderen Person, die dann negative Auswirkungen auf dein Leben hatte, dein Leben also verändert hat, wo es deinem Leben irgendwie danach schwieriger ging als vorher. C.S. Lewis hat mal gesagt, Gott flüstert zu uns in unserem Vergnügen. Er spricht zu unserem Gewissen, aber er schreit zu uns in unseren Schmerzen. Und diese schmerzhaften Erlebnisse mussten sicherlich einige von euch schon früh in ihrem Leben erfahren. Es hat uns in manchen Bereichen zu Menschen gemacht, die wir heute sind. Vielleicht hat es dich auch näher zu Gott gebracht. Vielleicht hat es dich aber auch weiter weg von Gott gebracht. Vielleicht hat es dich auch zu einer ganz sensiblen Persönlichkeit gemacht. Auf der anderen Seite kann es auch eine abwehrende Eisenplatte in euer Herz gepresst haben und diese Platte ist vielleicht bis heute dort. Und wie eben, wenn dich keine Entscheidung von einer anderen Person negativ beeinflusst hast, schreib in das Dreieck wieder, danke Gott. Okay, die dritte Frage. Wie alt warst du, als du zum ersten Mal realisiert hast, dass eine böse Macht in der Welt existiert? Also wann hast du bemerkt, dass schlimme Dinge passieren und die wahrscheinlich von irgendeiner dunklen Macht ausgehen, welches Ereignis hat das in dir hervorgerufen? Vielleicht erinnert ihr euch noch, wie ich an den ersten Irakkrieg, ich war in der Berufsschule zu dieser Zeit und wie man so in dem Alter ist, ich habe mein Leben genossen, viel gefeiert und nicht unbedingt über Weltpolitik nachgedacht, aber dann habe ich die Bilder von meinem ersten bewusst erlebten Krieg gesehen. Und ich weiß bis heute noch die Bilder, die ich abends im Fernsehen immer gesehen habe, diese grüne Leuchtspurmunition, die Bomben, die da gefallen sind. Oder am 11. September, ich glaube, jeder Mensch auf der Welt weiß, wo der an dem Tag gewesen ist. Und ich war überzeugt damals, dass der Cowboy Bush zurückschlägt und die Möglichkeit von einem Atomkrieg war für mich niemals so nah wie da. Und so bin ich schnellstmöglich vom Bundeshaus der Baptisten, wo ich damals gearbeitet habe, in Bad Homburg, nach Hause gefahren, in dem Bewusstsein, dass jetzt gleich sein kann, dass ein Weltkrieg passiert. Ich habe gespürt, ich war den Entwicklungen ausgeliefert und mir ist bewusst geworden, dass es Schlechtes in der Welt gibt. Und ich frage mich bis heute, warum bauen Menschen Bomben? Warum denken Menschen darüber nach, Bomben zu werfen? Bomben, die imstande sind, Millionen von Menschen zu töten. Da muss doch irgendeine böse Macht ihre Fäden ziehen. Wie kommen die denn da drauf? Oder ruft euch Bilder von Konzentrationslagern oder von der ersten Atompilzwolke oder von Kriegen, von Terrorismus vor Augen. Es scheint, als seien alle in dieser Welt angreifbar. Aber was treibt den Hass an? Was treibt dieses Blutvergießen nur an? Wann hast du zum ersten Mal erkannt, dass es eine Kraft des Bösen in der Welt gibt? Wann war das und in welchem Zusammenhang? Und die nächste Frage noch persönlicher. Wann hast du zum ersten Mal bemerkt, dass es eine dunkle, selbstzerstörerische Kraft in dir gibt? Nicht draußen in der Welt, sondern in dir selbst. Bei mir war das so, als Biber habe ich natürlich für mein Leben gern Staudämme als Kind gebaut und zusätzlich noch mit Feuer gespielt. Und aus Versehen habe ich auch mal eine ganze Wiese angesteckt und bin dann schnell abgehauen. Also das meine ich aber nicht, ja. Allerdings, was ich als Kind immer absichtlich gemacht habe, mit meinen Kumpels sind Felsbrocken über die Straße nach Oberndorf rollen zu lassen, wenn Autos vorbeigefahren sind. Was genau dadurch passiert ist, hat mich nicht interessiert. Und ich wusste irgendwie, dass das gefährlich ist. Ich wusste auch, dass das falsch war. Aber mit der Kinderklicke haben wir das gemacht. Und ich fühlte mich auch schuldig deswegen. Und trotzdem habe ich immer wieder mitgemacht. Wo das dann rauskam, bin ich irgendwann gefragt worden, warum machst du sowas? Warum machst du sowas? Und ich habe geantwortet, ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich nicht. Ich habe die Felsbrocken gesehen, ich habe die Böschung, die Autos, die Straße, bin durch meine Freunde rausgefordert worden. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Und je älter ich dann geworden bin, desto mehr habe ich erkannt, dass es einen Kampf zwischen Gut und Böse gibt. Und wie häufig in meinem Leben war ich Situationen ausgesetzt, in denen ich wusste, was richtig wäre, aber ich habe trotzdem das Falsche gemacht. Also ganz bewusst auch. Und später habe ich das dann oft bereut und war auch irritiert, warum ich so handle. Aber jedes Mal merke ich, habe ich mich gefragt, warum mache ich das? Und ich habe festgestellt, und vielleicht habt ihr das auch, dass es nicht nur eine böse Macht draußen irgendwo in der Welt gibt, sondern es gibt auch einen Kampf zwischen Gut und Böse in mir selbst, in meiner kleinen Welt. Wann habt ihr das zum ersten Mal erkannt? Hier nur ein kleiner Tipp. Das hängt wahrscheinlich mit einer Situation zusammen, wo du versagt hast. Das hängt wahrscheinlich mit einer Situation zusammen, wo du gegen dein Gewissen gehandelt hast. Oder wo du bewusst die Gebote Gottes übertreten hast, die du nie übertreten wolltest. Oder du bist eine Verpflichtung eingegangen und hast die später missachtet. Und danach hast du dich schlecht gefühlt. Und du hast dich gefragt, warum habe ich das gemacht? Das passt doch gar nicht zu meinem Charakter. Wie konnte ich das nur tun? Also schreibt auf, wie alt war dir da? Was waren die Umstände, in denen du das erkannt hast? Also nicht so auffällig auf den Zettel vom Nachbar schielen. Ne? Gut, nur noch eine Frage, bevor wir dann zur nächsten Reihe kommen. Die letzte Frage. Und die Frage hat mit dem Alter zu tun, als du realisiert hast, dass du sterblich bist. Also wie alt warst du, als dir gedämmert ist, dass du wie alle anderen Menschen irgendwann auch sterben musst? Wann hast du dir das schlussendlich eingestanden? Weißt du, ich bin eines Tages tatsächlich tot. Und vielleicht hast du dir einen Jahresrückblick im Fernsehen angeguckt. Da werden ja immer die Schauspieler und Persönlichkeiten gezeigt, die im aktuellen Jahr gestorben sind. Und plötzlich hast du gemerkt, stimmt, mein Leben hat scheinbar auch ein Anfangs- und ein Enddatum. Eines Tages werde ich sterben. Und ich habe schon einige Gespräche mit Menschen darüber geführt, die zu mir gekommen sind und die gesagt haben, Stefan, es tut mir leid, dass ich dich damit belästigen muss, aber ich habe gerade rausgefunden, dass ich sterben werde. Und ich so, oh, warst du beim Arzt? Ist irgendwas Schlimmes passiert? Und die sagen, nee, das ist mir gerade bewusst geworden. Und dann erzählen sie mir, wie das gekommen ist. Also ganz seltsame Stories manchmal. Und dann meinen die, hey, Stefan, du bist der einzige Christ, den ich kenne und ich kenne keinen, der Antworten über Fragen des Lebens hat. Da kenne ich ein paar Leute, aber ich kenne keinen, der Antworten über Fragen des Sterbens mir geben kann. Können wir nicht mal drüber reden? Wann war das bei dir? Wenn dir kein Zeitraum einfällt, dann sage ich dir das hier und jetzt. dann, also du wirst einmal sterben. Jetzt kannst du also den 4.4.21 eintragen. Und damit schließen wir die erste Gruppe der Fragen ab. Und einige von euch denken bestimmt jetzt schon, hey, was, wie, bin ich im falschen Gottesdienst? Das ist doch Ostern, ja? Das soll doch irgendwie fröhlich sein. Und wir reden hier den ganzen Morgen nur von trübsinnigen Sachen. Lass mich erklären, warum wir diese erste Gruppe der Fragen behandelt haben. Erinnerst du dich noch an die Postkarte? Dein Leben ist bedeutsam. Es ist bedeutsam genug für Gott und es sollte auch für dich bedeutsam genug sein, um zu reflektieren, was dein Leben geprägt hat. Und da ihr jetzt alle ein bisschen abgelenkt seid, lassen wir erstmal die Fenster öffnen, weil das ein wichtiger Punkt ist, der jetzt kommt. Weil ich merke, einige von uns leben ihr Leben, ohne darüber nachzudenken. Und ein Grund, warum ich euch zum Reflektieren über die dunklen Täler unseres Lebens anregen wollte, ist, dass ich merke, dass man Ostern nicht wirklich wertschätzen kann, ohne den Karfreitag verstanden zu haben. Ich glaube, dass man kann die Freude des Auferstehungsfestes nicht wirklich wertschätzen, ohne die Problematik, ohne die Schmerzen, die dem Fest vorausgegangen sind. Und die anzuerkennen und sich zu eigen zu machen. Denn es ist ja so, Schmerzen prägen uns ja. Aber auch freudvolle Erlebnisse, auch Segen prägen uns. Und das formt uns ja genauso. Und darüber sprechen wir jetzt mit Hilfe der zweiten Reihe der Dreiecke auf eurem Blatt. Wie haben uns segensreiche Erlebnisse in unserem Leben verändert? Was haben die mit uns gemacht? Und die erste Frage für die untere Reihe der Dreiecke lautet: Wie alt warst du, als du zum ersten Mal gemerkt hast, dass du von jemandem bedingungslos geliebt wirst? Antwort einfach aus dem Bauch raus. Wann hast du erkannt, dass dich jemand liebt, vorbehaltlos, ohne eine Bedingung zu stellen? Du musst nichts dafür tun. Und wir haben mal ein paar Kinder gefragt und guck mal an der Wand, was die gesagt haben, als wir denen die Frage gestellt haben, welche Personen in deinem Leben lieben dich eigentlich wie verrückt? Und ich finde, das letzte Kind hat echt was Tiefsinniges gesagt. Ich mache dumme Sachen, aber meine Eltern lieben mich trotzdem. Und als ich euch eben die Frage gestellt habe, dass ihr, von wem ihr bedingungslos geliebt worden seid, haben einige von euch sofort einen Augenkontakt mit mir unterbrochen. Also es war relativ leicht für euch festzustellen, ja klar, da war ich 4 Jahre alt und das war meine Mutter oder sowas. Ihr wusstet das also sofort auf der Stelle. Und andere von euch haben einen Augenkontakt mit mir nicht unterbrochen, weil ihr vielleicht nicht sicher seid, welche Person ist das in meinem Leben? Gab es überhaupt jemals eine Person, die mich bedingungslos geliebt hat, ohne Vorbehalte? Und ich möchte von niemandem die Eltern oder die Verwandten oder die Großeltern als schlecht bezeichnen. Ich sage einfach nur, und mir geht es auch so, dass einige von uns in Familien aufgewachsen sind, in der Liebe nicht so ausgedrückt worden ist. Bei uns ist das nicht passiert. Einige von uns haben gedacht, dass die Ehe sowas bieten würde und es ist vielleicht nicht eingetroffen. Einige von uns haben vielleicht gehofft, dass zu einem späteren Zeitpunkt im Leben mal irgendeiner kommt, der einen bedingungslos lieben wird, aber es ist bisher noch nicht eingetroffen. Einer der Gründe, warum Jesus auf diesen Planeten gekommen ist, ist, weil er liebeshungrigen Menschen diese Botschaft zu bringen. Gott existiert und er liebt dich so, wie du bist. Er liebt dich bedingungslos, ohne Vorbehalt. Er liebt den Menschen, den du morgens im Spiegel siehst. Genau den liebt er. Und ich bin heute, glaube ich, vor allen Dingen hier, um dir zu sagen, Gott liebt dich. Gott liebt dich, so wie du jetzt hier bist. Mit all deinen Fehlern, mit all deinen Schwierigkeiten. Gott hat dich von Herzen lieb. Bedingungslos, ohne Vorbehalt. Und ich bete darum, dass diese Worte durch die Kraft vom Heiligen Geist in eure Herzen vordringen, dass das nicht deutsch hier oben im Kopf nur bleibt, sondern dass es hier runterrutscht, dass du das spürst. Da ist einer, der mich liebt, so wie ich bin. Und dass einige von euch sich vielleicht sogar fragen, hey, stimmt das wirklich? Und wenn das stimmt, was bedeutet das für mein Leben? Welche Veränderung schafft das in meinem Leben, wenn da einer ist? Und ich finde den kleinen Jungen, wie gesagt, er sagt, ich habe dumme Sachen gemacht, aber meine Eltern lieben mich trotzdem. Und ich glaube, du kannst genau das Gleiche sagen. Ich habe manche dumme Sachen gemacht, ich habe andere Menschen verletzt, ich habe mir wehgetan, ich habe Gott wehgetan. Aber der Gott des Universums liebt mich trotzdem ohne Vorbehalt, bedingungslos. Also, wenn du keine Person für das Dreieck gefunden hast, dann kannst du mit hundertprozentiger Sicherheit Gott da eintragen. Denn das ist klar, er liebt dich. Und die zweite Frage lautet, wie alt warst du, als du das geschafft hast, eine schwierige Herausforderung in deinem Leben zu bewältigen? Und durch die Gnade Gottes hast du die bewältigt oder durchgestanden? Und um deinem Gedächtnis ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, hat Lukas ein paar Telefonate geführt.
Sitzt du gerade? Gut, ich stehe gerade. Ja, ich stehe gerade. Mir geht's gut. Und wenn ich nie mehr in einem Krankenhausbett liegen muss, selbst dann ist das noch zu früh. Ich bin daheim, deswegen rufe ich an. Ich mach dir dein Mittagessen.
Frank. Ja, ich bin's, Udo. Ja, mir geht's gut. Ich weiß. Ist lange her. Ja, das ist lange her gewesen. Warte mal. Hör mal zu. Ich ruf an, weil ich bekomme bald meinen Abschluss. Ja, endlich. Und ich würde mir wünschen, dass du dafür herkommst. Ah, großartig.
Tolle Neuigkeiten. 6 Jahre. Nein, ich mache keine Scherze. 6 Jahre. 72 Monate. Genau. Nein, mir geht's super. Keinen einzigen Schluck. Kein einziges Glas. Also, das wollte ich dir nur sagen. Dir, meinem fantastischen Freund und Förderer. Ich wollte, dass du es weißt.
Hi, willst du auf eine Hochzeit gehen? Meine? Ja, meine. Nun, unsere. Natürlich, Christopher, wer sonst? Wir bleiben zusammen, ja klar. Möchtest du meine Brautjungfer bei der Versprechenserneuerung sein? Alte Jungfer? Quatsch. Möchtest du? Das ist wunderbar.
Vielen Dank. Ja, das ist großartig, wenn man sich entscheidet, mit Gottes Hilfe Anforderungen oder ein Hindernis oder eine Mauer im Leben zu bewältigen. Und du entscheidest dich dafür, dich nicht unterkriegen zu lassen und nicht aufzugeben, nicht zu heulen, nicht zu jammern. Ich entscheide mich, einen Fuß für den nächsten zu setzen und ich gehe im Glauben auf das zu, was Gott mich bewältigen oder überstehen lässt. Und dann schaffst du das, dieses Tal zu durchqueren. Das formt uns, das festigt unseren Glauben, das steigert unsere Entschlossenheit, die nächste Herausforderung wieder im Vertrauen auf Gottes Beistand auch anzupacken. Und die dritte Frage, und ich liebe diese Frage, weil sie was ganz Starkes ausdrückt. Wie alt warst du oder wie waren die Umstände, als du festgestellt hast, dass mit der Hilfe Gottes und dem Zusammenhalt von Menschen sich unsere Welt zum Besseren verändern kann? In den USA gibt es einen Song, der heißt History Maker von Delirious, ja, den finde ich so cool, ja, ihr könnt History verändern, ihr könnt die Geschichte verändern. Ja? Du kannst einen Unterschied machen in Gladenbach, in deiner Umgebung, in deiner Welt. Und wisst ihr, ich merke, es gibt immer mehr Zyniker heutzutage, die gibt es wie Sand am Meer. Und es ist so einfach, sich auch von Nachrichten überwältigt zu fühlen. Und es gibt so unendlich viele Probleme in dieser Welt. Und da fällt das ganz leicht in Passivität oder sich auch Passivität zu kommen oder sich zu isolieren. Und man zieht sich irgendwann dann zurück von den Problemen dieser Welt und kümmert sich nur noch um das, was in eigenen vier Wänden passiert. Jesus hat uns nicht gelehrt, so zu leben. Jesus lehrt seine Nachfolger, dass mit Gott alle Dinge möglich sind und dass wir das Salz der Erde und das Licht der Welt sein sollen. Er sagt, hey, ich möchte, dass ihr eingreift in die Probleme der Gesellschaft. Ich möchte, dass ihr glaubt, dass mit meiner Kraft in euch die Welt zu einem besseren Ort werden kann. Aber ihr müsst euch für eine Seite entscheiden. Wollt ihr auf der zynischen Seite stehen oder auf der Seite, die Lösungen findet? Wollt ihr auf der pessimistischen, abgesonderten Seite stehen oder auf der Seite, die auf Glauben setzt, die Optimismus versprüht, die sich engagiert? Manchmal, wenn ich nach einem Grund für Hoffnung suche, um meinen eigenen Optimismus auch zu stärken, dann denke ich an verschiedene Bilder, an verschiedene Personen, die mir Hoffnung geben. Martin Luther King, Kings Traum zum Beispiel, der das System konfrontiert hat. Oder diese körperlich kleine Frau, die in einer der ärmsten, Pia Rundsheimer von Gladenbach war ja da lange, die in einer der ärmsten Städte unserer Welt gelebt hat. Den größten Teil ihres Lebens hat sie sterbende Babys im Arm gehalten, weil sie glaubte, dass diese Babys das verdienen, in Würde zu sterben. Und diese winzige kleine Katholikin schaffte das Mitgefühl vieler Menschen überall auf der Welt anzuregen, und sie wurde zum Antriebsmotor für Hoffnung. Sie hat vielen Menschen beigebracht, was es heißt, zu hoffen. Oder dieses bekannte Bild, ja, von dem Universitätsstudenten, ja, der sich demonstrativ vor den Panzer stellt, um deutlich zu machen, dass der Missbrauch der Bürgerrechte aufhören muss. Oder die Mauer zwischen Ost- und West-Berlin. Hey, ich bin viel im Ausland unterwegs. Ja, und die Leute sagen mir immer, hey, das ist ja unglaublich, was bei euch passiert ist. Ja, ich habe das manchmal gar nicht mehr so auf dem Schirm. Aber ja, es stimmt. Ich hätte nie gedacht, dass ich das zu meiner Lebzeit erleben werde, dass die Mauer fällt. Niemals. Ja? Wie oft habe ich den Todesstreifen gesehen? Ja? Ich spüre noch, wenn auch Conny hat, wir haben da vor einiger Zeit drüber geredet, wo wir im Bus gesessen haben, in dieser Transitstrecke, wenn die Zöllner in den Bus gekommen sind, ich habe noch dieses Gefühl, wenn die da reinkommen, der Unsicherheit, die waren schon wild, ja. Und dann kam auf einmal der Tag, wo diese Mauer von Menschen auf beiden Seiten abgerissen worden ist, weil Menschen gesagt haben, genug jetzt, wir wollen zusammenkommen. Wann habt ihr euch dafür entschieden, dass ihr auf der Seite der Lösung für die Herausforderungen unserer Welt stehen möchtet? In welcher konkreten Angelegenheit ist das bei dir? Wo erlebst du gerade Gottes Führung, für diese Welt Verantwortung zu übernehmen, wenn du das aufschreibst? Und wenn euch nichts Konkretes einfällt, dann ist das auf jeden Fall eine Frage, die sich wunderbar für eine spätere Reflexion eignet. Denn Gott möchte, dass du einen Unterschied machst in der Welt. Und die vierte Frage, und dabei handelt es sich um die wichtigste Entscheidung, die ein Mensch ja jemals treffen kann in seinen 70 oder 80 Jahren hier auf der Erde. Die Frage lautet: Wie alt warst du, als du persönlich Jesus Christus, den Erlöser der Welt, als deinen eigenen Erlöser angenommen hast, um von der Sünde in deinem Leben befreit zu werden? Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Und es gibt ja viele Entscheidungen, die du und ich treffen müssen, jeden Tag im Beruf, im Privaten, und die auch teilweise den Ablauf von unserem Leben ja komplett verändert haben. Und häufig können wir sagen, dass ich das an dieser Weggabelung meines Lebens so entschieden habe, war das Beste, was ich machen konnte. Wenn ich Christus Nachfolger treffe, dann gucken fast alle auf ihr Leben zurück und sagen, es gab diesen einen Tag, diesen einen Moment in meinem Leben, wo ich gesagt habe, weißt du was, Jesus, du bist die Nummer eins in meinem Leben. Ich habe Jesus, diesen großen Leiter, der die gesamte Welt verändert hat, gebeten, die Leitung in meinem Leben zu übernehmen. Und ich habe diese liebende Person Jesus Christus gebeten, mir seine Liebe zu schenken, auch mein Freund zu werden. Wie alt wart ihr, als ihr das getan habt? Schreibt das in das vorletzte Kästchen. Und für einige von euch ist das vielleicht ganz einfach festzustellen. Es ist fast wie der Geburtstag oder ein Hochzeitstag aufzuschreiben. Ich kenne Sängerinnen, die feiert immer ihren geistlichen Geburtstag. Ja? Da hat die immer bei Facebook, ja, also ich gratuliere da zweimal im Jahr, dann kommt immer der geistliche Geburtstag irgendwann, weil ihr das ein wichtiger Tag ist. Aber einige von euch sagen jetzt vielleicht, weißt du, ich finde die ganze Sache mit dem Christentum eigentlich ganz interessant, ich finde es auch ganz gut, deshalb bin ich heute Morgen hier hingekommen, aber ich habe irgendwie noch nie eine persönliche Entscheidung getroffen für Jesus. Und dann bitte ich dich heute Morgen, da wirklich ernsthaft drüber nachzudenken. Jesus hat das ja sehr deutlich ausgedrückt. Er sagt, jeder, der meinen Namen anruft, wird errettet. Aber du musst mich anrufen, du musst dich einwählen, du musst die Tür aufmachen, wenn ich anklopfe. Und vielleicht ist heute dein Tag, an dem du den Erlöser der Welt bittest, der Herr von deinem Leben zu werden. Ich habe das irgendwann gemacht. Wie gesagt, ich komme aus einem nichtchristlichen Elternhaus, aber mir ist das irgendwann wichtig geworden. Ich habe mich irgendwann dafür entschieden. Und dein altes Leben wirklich hinter dir zu lassen, das ist ja auch das Sinnbild, ja, zu begraben wie an Karfreitag, hinter dir zu lassen und ein neues Leben zu beginnen, eine neue Zukunft zu erleben. Die Bibel ist sehr klar in der Hinsicht, das kann mit einem ganz einfachen Gebet passieren. Jeder, der den Namen von Gott anruft, kann erlöst werden, sofort. Und wenn du dir unsicher bist, ob das in deinem Leben bisher passiert ist, dann kannst du noch, während ich spreche, jetzt Ostern 2021 eintragen und kommst nachher nochmal zu mir und dann beten wir noch dafür. Und wenn du noch nicht so weit bist, und ich hoffe und bete dann dafür, dass du das sehr bald auch für dich tun kannst, dass du sagen kannst, hey, 100% übergebe ich mein Leben wirklich diesem Jesus Christus. Und die letzte Frage für das letzte Kästchen heute lautet: Wie alt warst du oder was waren die Umstände, die dich von der Angst vom Tod befreit haben? Ich weiß nicht, ob du schon befreit worden bist von der Angst vorm Tod. Das hat mit Heilsgewissheit zu tun, aber das hat ja auch mit Verstehen an Ostern zu tun. Ein Moment mal, an diesem Auferstehungstag, als Jesus ja aus dem Grab rausgekommen ist, ab dem Moment wurde mir vorhergesagt, dass mir das auch eines Tages widerfahren wird. Ich werde nicht still in meinem Grab mein Dasein fristen. Ich werde auferstehen und ewig mit Gott und mit Jesus in Leben verbringen. Übrigens, da oben darf man auch wieder singen dann, ja? Also da freue ich mich schon drauf. Es gibt einen Tag im Leben, an dem man sich entscheidet, nicht mehr der Tyrannei von Todesängsten nachzugehen. Man stellt sich ganz aufrecht hin und sagt, weißt du was, Jesus ist von Toten auferstanden, wie cool, und ich vertraue auf sein Versprechen, dass auch mir das passieren wird, dass auch ich irgendwann auferstehen werde. Ich habe keine Angst mehr vor dem Tod. Denn ein Sarg war nicht sein Ende und meins wird es auch nicht sein. Christen werden auferstehen und sie werden ewiges Leben haben durch die Auferstehung von Jesus Christus. Also, wenn du dich nicht an die Zeit erinnern kannst, in der du die Angst vor dem Tod besiegt hast, dann kannst du auch den heutigen Tag dazu nutzen. Schreib einfach Ostern 2021 in das Dreieck und entscheide dich heute dazu und geh nach Hause wirklich mit dieser Gewissheit, dass das Grab leer ist, das Grab Christi, und dass auch du eines Tages auferstehen wirst zum ewigen Leben. Und das alles steht auf dem festen Fundament der Verheißung von Jesus Christus. Nun gut, jetzt habt ihr den Zettel ausgefüllt. Was macht ihr jetzt mit diesem Zettel? Ich möchte dir nochmal sagen, dein Leben ist bedeutsam. Dein Leben ist bedeutsam genug, um auch mal darüber nachzudenken. Und dein Leben ist bedeutsam genug, um dich auch mit demjenigen, mit dem du hierher gekommen bist oder nächste Woche mal mit einer engen Freundin oder mit einem Freund bei einer faszinierenden Unterhaltung darüber auszutauschen. Mach das mal. Nimm mal diesen Zettel und sag, hey, lass mal unser beides Leben kennenlernen. Ja? Das ist eine ganz spannende Geschichte. Was waren diese schlimmen Erfahrungen in meinem Leben, die mein Leben geprägt haben? Was waren auch die segensreichen Erfahrungen, die mein Leben geprägt haben? Das wird ein ganz spannendes Gespräch. Und denk immer dran, die Einladung von Jesus steht seit 2000 Jahren, komm zu ihm und leb mit ihm. Ich kenne viele Menschen, die zwar lebendig sind, aber die nie erfahren haben, was es wirklich bedeutet, zu leben. Weil die leben nicht in dem Wissen, dass die bedingungslos geliebt werden. Die leben nicht mit dem Wissen, dass da eine übernatürliche Kraft für die greifbar ist, um ihre Hindernisse zu bewältigen. Sie stehen nicht auf der Seite der Optimisten, die wirklich die Welt verändern. Und sie haben nicht eine beruhigende Gewissheit in ihrem Leben, dass sie zu Gott gehören, dass sie den Tod nicht mehr fürchten brauchen, dass sie keine Angst mehr haben vom Tod. Ich merke, es gibt viele Menschen, die sind lebendig, aber die wissen nicht, was es wirklich bedeutet zu leben. Und Gott möchte was Besseres für dich am Tag dieser Auferstehung. Er möchte, dass du kommst und lebst. Ich bete mit uns noch. Himmlischer Vater, ich möchte dich jetzt bitten, dass dein Heiliger Geist wirklich uns berührt jetzt, ganz tief. Und dass der Widerstand in unserem menschlichen Herzen wirklich wegbricht. Dass auch all unsere Sturheit, all unser Stolz wegfallen, damit wir wirklich wie ein Kind dein unbeschreiblich wertvolles Geschenk annehmen können. Hilf jedem heute hier zu erkennen, dass sein Leben wirklich bedeutsam ist. Dass so bedeutsam ist, dass du, der Erlöser, dein Blut vergossen hast, um wirklich da Vergebung und Errettung für jeden von uns möglich zu machen. Wie cool, dass wir zu Gott kommen können. Wie gut, dass du den Weg frei gemacht hast. Und Herr, ich bete, dass wir uns täglich darauf einlassen können, uns wirklich 100% an dich zu binden und so zu leben, dass wir wirklich leben. Dass wir nicht nur irgendwie, ja, dass wir irgendwie nicht nur existieren. Und ich bete das alles im Namen des auferstandenen Jesus Christus. Amen.